The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 5. Juni. Es ist Tag 501 der zweiten Amtszeit von Donald Trump im Oval Office. Er kokettiert gerne vor seinen Anhängern mit einer möglichen dritten Amtszeit, wie vor wenigen Tagen in Suffern, New York State. Das wäre zwar gegen die Verfassung, aber sein Publikum findet die Idee super. Sie rufen 4 more years, 4 weitere Jahre.
We have a hat. The hat says 4 more years. It drives the radical left lunatics crazy.
Für Die-Hard-Fans ist Trump nach wie vor der Allergrößte, wenn er von seinen Erfolgen erzählt, wie zum Beispiel von der gut laufenden Wall Street.
Today we just, an amazing thing happened. They said it couldn't happen for 4 years. An amazing thing. The Dow Jones hit 50,702.
Aber trotzdem hat sich zuletzt etwas verändert im politischen Washington D.C. Es gibt allmählich auch spürbaren Gegendruck für den Präsidenten. Klar, nicht bei seinen Rallies natürlich, aber im politischen Establishment und ja, auch aus seiner eigenen Partei, den Republikanern. Das zeigt zum einen Trumps Pleite beim sogenannten Anti-Weaponization Fund. Mit einem Fonds aus 1,8 Milliarden Dollar Steuergeldern sollten Anhänger von Trump entschädigt werden, die von der US-Justiz verurteilt worden waren. Zum Beispiel solche, die wegen des Sturms auf das Kapitol in Washington im Jahr 2021 angeklagt wurden. Aber ein Gericht hatte den Plan blockiert. Der amtierende Justizminister Todd Blanch hat das Ganze jetzt vor einem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses komplett abgeblasen.
The reasons for the fund, I think, remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
Not moving forward ever.
Correct.
Trump selbst zeigt sich verschnupft. Er fand, dieser Fonds sei eine schöne Sache gewesen.
The Weaponization Fund, as far as I'm concerned, was a beautiful thing.
Schuld an allem sind natürlich in seiner Welt wieder nur die Medien, die böse berichten. Seine Anhänger an jenem berühmten 6. Januar seien in Wahrheit Menschen voller Liebe gewesen, so sieht er das.
People that went there to with love. They went there with love. You know, when I made that speech early in the day, tremendous crowd. I believe it's the largest crowd I've ever spoken to by twice.
Fakt ist, der Fonds kommt nicht, weil es auch aus der eigenen Partei Kritik gab. Es gebe wichtigere Themen, für die man das Geld brauche. Aber nicht nur das, auch beim Thema Iran-Krieg steigt der Druck und auch hier aus den eigenen Reihen. Das US-Repräsentantenhaus hat für den Abzug der amerikanischen Soldaten aus dem Iran-Konflikt gestimmt. Es ist zwar nur eine sogenannte Resolution und die ist nicht bindend, aber es steht dort geschrieben, dass für einen Kampfeinsatz eine formelle Kriegserklärung durch den Kongress nötig sei. Die Resolution wurde in der Kammer mit einer Mehrheit von 215 Abgeordneten beschlossen, inklusive 4 Stimmen der Republicans. Das hat symbolisch eine starke Wirkung. Der Iran-Einsatz ist aktuell in der US-Bevölkerung so unbeliebt wie nie. Umfragen zeigen, dass fast 60% der Amerikaner den Krieg ablehnen. Bei vielen Republikanern lässt das auch die Liebe zum eigenen Präsidenten abkühlen. Und darum gibt es Gegenwind, denn sie fürchten um den eigenen Job. In 4 Monaten sind Midterms, also Kongresswahlen. Übrigens, auch ich werde meine Stimme abgeben. Und da möchten auch republikanische Politikerinnen und Politiker gerne ihren Sitz behalten. Denn als Kongressabgeordneter möchte man sicher die Zuneigung des Präsidenten, aber noch viel wichtiger ist die Zuneigung der eigenen Wähler. Denn die garantiert einem das politische Überleben, auch über die Ära Trump hinaus. Das ist gut so. Genau darin liegt nämlich die Stärke der amerikanischen Demokratie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Es geht um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten und um die Frage, ob Donald Trump seine außenpolitischen Trümpfe bereits aus der Hand gegeben hat.
Donald Trump hat sich in eine totale Sackgasse hineinmanövriert.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt, wohin sich Bitcoin und der Ölpreis entwickeln. Außerdem werfen wir einen Blick auf einen bemerkenswerten Trend, warum die Deutschen immer weniger Stunden online verbringen. Gestern durfte ich mit dem ehemaligen Vizekanzler, Ex-Außenminister und frisch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten Sigmar Gabriel über eine Welt in Umbruch sprechen. Es ging um internationale Fragen, die uns hier in Deutschland bewegen, Deutschlands Niederlage im UN-Sicherheitsrat, den Konflikt zwischen Iran und den USA, Putins Wirtschaftsforum in St. Petersburg und vieles mehr. All das hören Sie in der neuen Ausgabe des World Briefings for Pioneers Only. Aber wichtige Auszüge, die habe ich für Sie jetzt mitgebracht. Guten Tag, Sigmar Gabriel.
Guten Tag, Jesse Speaker.
Herr Gabriel, Deutschland ist zum ersten Mal mit seiner Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Ist es nur eine verlorene Wahl oder ein Denkzettel des globalen Südens? Wie interpretieren Sie dieses Ergebnis?
Mich hat das Ergebnis nicht überrascht, weil wir einerseits als Deutsche sehr spät angefangen haben, sozusagen unter den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Werbung für uns zu machen. Die anderen haben das zum Teil 2011 schon begonnen, wir relativ spät. Aber dann haben Sie recht, es ist auch ein Zeichen des globalen oder vieler Länder des globalen Südens, dass sie mit einer Politik, bei der Deutschland so aussieht, als seien wir nur das Anhängsel von den USA oder von Israel, nicht zufrieden sind.
Ja, auch wenn wir den Blick weiten, wirkt der Westen vielerorts geschwächter als noch vor ein paar Jahren. Nehmen wir den Nahen Osten zum Beispiel, da ist die Straße von Hormus weiterhin gesperrt. Es gibt auch noch gar keine politische Lösung. Wer bestimmt dort eigentlich die Spielregeln momentan?
Momentan muss man den Eindruck haben, dass der Iran, obwohl das so ein furchtbares Regime ist, das seine Menschen ja unglaublich malträtiert, dass der Iran die längere Geduld zu haben scheint. Ich meine, inzwischen sind sich ja alle darüber im Klaren, dass dieser Angriff der USA auf den Iran natürlich formell völkerrechtswidrig war. Ich habe deshalb mit dem Begriff ein bisschen ein Problem, weil der Iran ja selbst ein Land ist, das seit Jahrzehnten das Völkerrecht mit Füßen tritt. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur eine Seite da kritisiert. Aber angestachelt durch die Israelis und irgendwie besoffen geredet durch den schnellen Erfolg in Venezuela, dachte Donald Trump wohl, das ginge im Iran genauso schnell. Und wir sehen, das ist nicht der Fall. Und jetzt versucht er verzweifelt, einen Ausweg zu finden. Das Ganze ist deshalb so ein Drama, weil wir ja vor einigen Jahren schon mal viel weiter waren mit dem Iran. Unter Obama und übrigens mit dem damaligen Bundesaußenminister und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wurde über viele Jahre hinweg ein Abkommen verhandelt, das auch nicht perfekt war, aber das zumindest den Iran daran gehindert hätte oder hat, eine Atombombe zu entwickeln. Und ausgerechnet aus dem Abkommen ist Donald Trump in seiner ersten Amtszeit gegen den Rat aller Europäer ausgetreten, obwohl die internationale Atomenergiebehörde damals sagte, der Iran hält bis aufs Komma den Vertrag ein. Und jetzt sozusagen da wieder rauszukommen, dürfte ziemlich schwierig werden. Es gibt ja immer wieder Hinweise, dass sie sich doch relativ nahe sind, aber nur was die Öffnung der Straße von Hormus angeht und was zum Beispiel das Freigeben eingefrorener iranischer Gelder angeht. In der Kernangelegenheit, wie verhindert man, dass der Iran die Bombe baut, sind die beide noch weit voneinander entfernt.
Also es gab einen Artikel von dem konservativen Vordenker in Amerika, Robert Kagan, und der hat gesagt, Amerika sei im Schachmatt und dass Amerika den Krieg mit dem Iran auch bereits verloren hatte. Vergleicht es auch mit US-Niederlagen in Vietnam oder in Afghanistan und da hier im Nahen Osten gibt's diese Bilder, die man in Vietnam und in Afghanistan gesehen hat, mit den US-Streitkräften gar nicht. Aber er sagt, das ist der Moment, der noch schwerwiegender ist als Afghanistan und Vietnam, weil die Rolle der USA in der Welt an einem Wendepunkt steht gerade. Und das ist ausschlaggebend dafür, wie Amerika in der Welt agiert.
Robert Kagan ist ein Konservativer, ein eher den Republikanern zugeneigter Journalist, der ein scharfes Auge hat für die Entwicklung Amerikas. Und ich glaube, er hat recht. Donald Trump hat sich in eine totale Sackgasse hineinmanövriert. Er hat gedacht, es gibt einen schnellen Feldzug und dann bombardieren wir die da in Grund und Boden. Und dann werden wir möglicherweise es hinkriegen, dass sich die Bevölkerung erhebt. Naja, wenn die Bevölkerung vor Bomben aus den Großstädten flüchtet, dann organisieren die parallel dazu keine Revolution. Und die hat die iranische Führung auch völlig falsch eingeschätzt. Für die iranische Führung ist eins das Wichtigste, dass dieses System, dieses Mullah-Regime am Leben bleibt. Und sie haben für alle Führungskräfte, die möglicherweise in einem solchen Kampf fallen, schon Nachfolger bis in die zweite, dritte, vierte Reihe benannt und sind viel widerstandsfähiger. Auch weil natürlich die Sanktionen und die bitteren Ergebnisse eines Krieges in der Regel nicht die Führung treffen, nicht die Revolutionsgarden treffen, sondern die normale Bevölkerung. Und er findet keinen Weg raus, denn er kann ja eigentlich nicht zurück zu dem damaligen Abkommen von Obama.
Weil er es den schlechtesten Deal aller Zeiten genannt hat.
Weil er es den schlechtesten Deal aller Zeiten genannt hat. Er wird aber nicht viel mehr rauskriegen, das ist jetzt schon klar. Insofern ist das eine Niederlage für die USA. Die Frage ist nur, wann geben sie es zu oder sagen wir mal so, wann finden sie eine Ausrede, um rauszugehen und wann hört das Bomben auf? Und der Waffenstillstand wird ja immer wieder gebrochen.
Ja, wenn man an die Münchner Sicherheitskonferenz von vor anderthalb Jahren denkt, da hatte J.D. Vance noch gesagt, there's a new sheriff in town. Da klang die Rolle der USA auf internationaler Ebene ganz anders als das, was jetzt der Fall ist. Also ich frage mich auch, ob das gewollt gewesen ist und Amerika sich zurückziehen wollte. Also Stichwort Ukraine. Die haben es auch geschafft, dass die europäischen Partner mehr Verantwortung übernommen haben, dass sie sich zurückziehen konnten. Das hat wahrscheinlich aus Sicht eines Donald Trump sehr gut funktioniert. Aber ist das letztendlich die Strategie? Ist da eine Strategie zu erkennen aus Ihrer Sicht?
Naja, Sie haben in der nationalen Sicherheitsstrategie ja beschrieben, dass sie sich nur noch für die sogenannte westliche Hemisphäre zuständig fühlen. Das wären sozusagen Südamerika, die USA, Kanada und dann Grönland und die britischen Inseln. Und diese westliche Hemisphäre endet sozusagen im Ärmelkanal. Also uns Europäern und die Russen lässt er damit alleine. Also der Rückzug aus dem European Theater, der ist nicht nur deshalb gekommen jetzt mit Soldaten, die er abzieht, weil Friedrich Merz sich unbotmäßig verhalten hat, sondern es ist die nationale Sicherheitsstrategie der USA. Das Gleiche gilt, sollte eigentlich auch gelten für das North African Middle East Theater. Ich glaube, dass das eher, ich will das jetzt nicht Ausrutscher nennen, das wäre viel zu milde gesagt, aber es ist jedenfalls die Ausnahme von der Regel. Er hat bestimmt gedacht, das geht so einfach wie in Venezuela und Bibi Netanyahu wird ihm das in Israel eingeredet haben und jetzt sitzt er mittendrin in einem Krieg, mit dem er alle Wahlversprechen bricht, die er zu Hause seinen Wählerinnen und Wählern gegeben hat. Er hat ja gesagt, schaut euch Biden an, der hat überall neue Kriege angefangen, ich werde keinen neuen Krieg beginnen, ich werde nur Kriege beenden. Und jetzt sitzt er mittendrin in einem Riesenschlamassel und weiß nicht, wie er rauskommt.
Und Wladimir Putin, der ja dieser Tage auch sein Wirtschaftsforum in St. Petersburg abhält, schaut natürlich auch genau darauf und sieht, wie Amerika sich da im Nahen Osten gibt. Was sind die Schlüsse, die er daraus zieht?
Naja, ich meine, er hat erstmal was davon, dadurch, dass die Ölpreise gestiegen sind. Ne? Das hilft ihm aus seiner Wirtschaftsmisere ein bisschen. Aber ich glaube, der guckt derzeit viel stärker in die Ukraine. Dass die Ukraine es geschafft haben, nicht nur die Russen aufzuhalten, sondern jetzt russisches Territorium bis nach Petersburg angreifen. Also dort, wo gerade der Wirtschaftsgipfel stattfindet, wo er sich präsentieren will vor den Staatsführern der Welt. Und die gucken aus dem Hotelfenster und sehen Rauchwolken über Hotels oder Anlagen, in die Drohnen eingeschlagen haben. Das wird ihm ganz bestimmt nicht gefallen.
Eine Riesenblamage für ihn.
Eine Riesenblamage. Und im Inland wächst der Widerstand auch. Gucken Sie, da kommen Hunderttausende von Verwundeten zurück in die Städte. Die stellen natürlich Fragen, die Eltern stellen Fragen. Also so einfach, wie das noch vor ein paar Jahren ging, ist es ganz bestimmt in Russland nicht mehr. Und auch die Wirtschaftssanktionen setzen dem Land ziemlich zu. Nicht in Moskau und bislang auch nicht in Petersburg, aber in vielen, vielen anderen Regionen. Sodass ich glaube, dass dieser etwas flapsige Hinweis, den von Putin, würde ja mit den Europäern reden, am liebsten mit Gerd Schröder. Und dann kam ein zweiter Halbsatz, der ist meistens in Deutschland nicht gesendet worden. Oder mit jedem anderen, den die Europäer benennen. Das ist ja auch eine völlig neue Haltung. Bislang wollte er das nicht. Bislang wollte er nur mit den USA verhandeln. Also ich glaube, die Europäer täten gut daran, jetzt einen Fuß reinzubekommen in diese Situation. Denn auch da kann uns passieren, in der Ukraine ist es ja schon passiert, dass die USA eigentlich gar nicht mehr der Verhandlungspartner sind, dass wir das selber machen müssen und das vielleicht gar nicht schlecht.
Hm. Haben Sie eigentlich Informationen dazu, wer alles bei diesem Wirtschaftsforum in St. Petersburg dabei ist? Da waren einige Vertreter der AfD, glaube ich. Man hat gehört, Gerhard Schröder sei vielleicht auch vor Ort. Könnten die Menschen von deutscher Seite, die vor Ort sind, auch schon irgendwas bewirken?
Nein, also ich meine, die AfD benutzt Russland, um in Deutschland und mit anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa uns in Schwierigkeiten zu bringen. Er sucht Partner, mit denen er Deutschland spalten kann, mit denen er Frankreich spalten kann. Also das ist sozusagen ein taktischer Gebrauch solcher Leute, die so verrückt sind, sich darauf einzulassen. Kann sein, dass Gerd Schröder da ist, aber es wäre ja erforderlich, dass die Ukraine einem Verhandlungsmandat zustimmt und dass die anderen Europäer zustimmen. Und das scheint ja bislang nicht der Fall zu sein. Trotzdem finde ich persönlich es nicht schlecht, wenn er mit ihm redet. Aber ich glaube nicht, dass allzu viel bei rauskommt. Und wir sehen ja, wie parallel dazu eben die Städte der Ukraine mit wirklich mörderischer Gewalt bombardiert werden. Das passt ja nicht zusammen, wenn einer sagt, wir können gerne verhandeln. Und auf der anderen Seite zerstört er die Infrastruktur der Zivilisten. Ja, nicht nur der Militärs, sondern der Zivilisten.
Ja, dann verbleiben wir erstmal so bei unserem World Briefing Talk heute. Vielen Dank, Sigmar Gabriel.
Vielen Dank, gerne.
Wir haben noch weiter gesprochen. Unser ganzes Gespräch können Sie, wie gesagt, in der neuen Folge unseres World Briefings hören auf thepioneer.de und in der Pioneer App. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wir wollen nicht nur über die Welt in Umbruch sprechen, sondern sie auch selbst zu Gesicht bekommen. Wir starten darum wieder zwei Pioneer-Expeditionen für Entscheider und solche, die es werden wollen. Es geht nach Saudi-Arabien, ein faszinierendes Land, das zum Big Player in Nahost aufsteigt. Wir reisen nach Riad und Jeddah, wo der tiefgreifende Wandel in dem Land zu sehen ist, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich. Wir treffen dort Männer und Frauen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und wir versuchen uns diesem spannenden Land zu nähern und es besser zu verstehen. Ich war im Februar dabei und werde auch diesmal mitkommen. Ich freue mich jetzt schon darauf, was wir alles gemeinsam erleben werden. Außerdem geht es nach China. Mit seinen 1,5 Milliarden Menschen und seiner gigantischen Innovation und Wirtschaftskraft steigt das Land immer weiter auf. Wie sieht es dort eigentlich aus? Wie denken Menschen und Politiker und Unternehmer über ihr Land und die Welt? Das alles wollen wir auf unserer Pioneer-Expedition sehen und verstehen. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Es lohnt sich, auf jeden Fall neugierig zu sein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist der Bitcoin weiter im Sinkflug. Warum? Das erklärt uns Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen nach New York.
Hallo Chelsea. Ja, beim Bitcoin kommen gerade mehrere Belastungsfaktoren zusammen. Zum einen fließt viel Spekulantengeld raus aus Krypto und rüber in andere heiße Themen, wie zum Beispiel KI-Chips oder den bevorstehenden SpaceX-Börsengang. Also dahin, wo Anleger im Moment schneller klare Kursfantasie sehen. Parallel dazu verzeichnen die großen Bitcoin-ETFs seit fast zwei Wochen täglich Abflüsse. Die verwaltenden Vermögen sind deutlich geschrumpft und damit fehlt ein wichtiger Kurstreiber, der die Rallye der vergangenen Monate getragen hat. Dazu kam auch noch ein Stimmungsbruch durch Michael Saylor. Seine Firma hat entgegen dem jahrelang "Wir werden niemals verkaufen" Mantra erstmals wieder ein kleines Paket Bitcoin abgestoßen. Rein zahlenmäßig war das kaum relevant, psychologisch aber sehr, denn es hat eine Welle von Zwangsverkäufen ausgelöst, als gehebelte Wetten auf steigende Kurse ausgelöst wurden. Und im Hintergrund steht jetzt einfach die Grundsatzfrage: Bitcoin verhält sich derzeit weder wie digitales Gold noch wie Wachstumsaktie, während die Börsen aber Rekordstände markieren. Und solange es jetzt keinen neuen überzeugenden Treiber gibt, etwa zum Beispiel klarere Regulierungssignale oder eine erneute Inflations- oder Krisenangst, bleibt die Kryptowährung einfach anfällig für genau solche schnellen Rückschläge, Chelsea.
Anders sieht es beim Ölpreis aus. Der bleibt auf hohem Niveau. Anne, was steckt eigentlich dahinter?
Ja, das stimmt. Auch wenn der Ölpreis gestern gut 3% nachgegeben hat, bleiben wir mit gut $93 für WTI und etwa $95 für Brent auf einem sehr hohen Niveau. Auslöser für den Rückgang gestern waren Berichte, dass Donald Trump vorerst keinen voll eskalierenden Krieg mit dem Iran will und das bisherige Waffenstillstandsabkommen trotz einzelner Gefechte aus seiner Sicht hält. Dazu kommt die neue Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, was auch die Hoffnungen auf eine breite Deeskalation in der Region weckt. Gleichzeitig bleiben aber die Grundsorgen bestehen, dass jede Verschärfung des Konflikts den Ölfluss durch die Straße von Hormus stören könnte. Und genau diese Risikoprämie hält die Preise einfach überdurchschnittlich hoch. Politischer Druck aus dem US-Kongress auf Donald Trump, die Militäreinsätze zu begrenzen, verstärkt zwar die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung, aber solange noch nicht klar ist, wie dauerhaft die verschiedenen Waffenruhen wirklich sind, rechnen viele im Markt damit, dass Öl vorerst in einer Spanne deutlich über $90 bleiben wird.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Deutschen langsam übersättigt sind von diesem neuen exotischen Ding.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Auch 2013 war das Internet natürlich kein Neuland mehr, selbst wenn Angela Merkel damals anderer Meinung war. Seit Mitte der 90er hat man sich eingewählt ins World Wide Web. Und plötzlich war man online. Zuerst in obskuren Chatrooms, dann wurde ab 1995 bei eBay online geshoppt. Ab 1997 googelte sich die Welt zum leicht verfügbaren Wissen, bequem von zu Hause aus am Familien-PC. 10 Jahre später folgte die nächste große Revolution.
These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
Das iPhone und Smartphones generell haben wirklich alles verändert. Gerade für die Digital Natives, also Menschen unter 40, sind die analoge und die digitale Welt nahezu untrennbar verschmolzen. In den letzten Jahren sind die Stunden, die die Deutschen im Netz verbracht haben, gewachsen und gewachsen und gewachsen bis jetzt. Zwar verbringt man hierzulande immer noch durchschnittlich 67,4 Stunden pro Woche im Netz, aber das sind rund 5 Stunden weniger als noch im letzten Jahr. Das geht aus einer Digitalstudie hervor. Viele der Digital Natives haben große Teile ihres Soziallebens in soziale Netzwerke ausgelagert und spüren langsam die Konsequenzen dieser Internetreligion, ständiges Vergleichen mit anderen und das Gefühl, das Leben eher zu inszenieren, als es wirklich zu leben. Also ziehen Millennials und Gen Z den Stecker. Fast ein Drittel von ihnen plant, in den nächsten 12 Monaten weniger Zeit vor diversen Bildschirmen zu verbringen. Sie sehnen sich nach mehr echter Zeit mit Freunden und Familie, mehr Zeit für Hobbys, nach besserer Konzentration und weniger Ablenkung. Und viele entwickeln dafür nützliche Tricks, die Analog Bag zum Beispiel.
This is my analog bag because cool girls are not doom scrolling in 2026. So every time I get the itch to scroll on my phone, we grab this baby.
Bei diesem Trend werden Taschen voller Dinge gezeigt, die unterwegs den Griff zum Smartphone verhindern sollen. Bücher, Strickzeug, Rätselhefte, alte MP3-Player, alles, was auch ohne Bildschirm Spaß macht. Die kleine Ironie dabei, die Videos der Analog Bag sieht man, na klar, online. Wer ohne Internet aufgewachsen ist, verdreht über solche Trends vielleicht die Augen oder er unterstützt seine liebsten Digital Natives und lädt sie zu einem handfesten analogen Moment ein. Kaffee trinken, Karten spielen, Kanu fahren. Die echte Welt hat zum Glück so, so viel zu bieten.
Magnetic Woman with golden lips and sun.
wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen gibt es hier die Morning Briefing Weekend Edition mit meiner Kollegin Alef Doğan. Same time, same place.